So, ich wollte jetzt weitermachen heute noch ganz zum Schluss diese Existenz des Lebesgue-Maßes auf den reellen Zahlen. Da hatten wir ja diesen Semiring, die Menge aller Intervalle a bis b. Lambda war gerade die Länge, also b minus a. Und jetzt wollten wir zeigen, dass dies ein Prämaß ist auf diesem Semiring S. Und da waren wir mittendrin hängen geblieben. Dazu genügt es I1, I2, also zwei Intervalle aus S, paarweise disjunkt, also disjunkt. Dann ist halt disjunkt mit der Vereinigung. Dann ist Lambda von I1 vereinigt I2 gleich Lambda von I1 plus I2. Okay, das ist einfach zu sehen, denn I1 gleich A1 B1, I2 gleich A2 B2. Wenn die Vereinigung von zwei, aber die disjunkt sind und die Vereinigung von diesen zweien wieder drin sein soll, also wieder ein Intervall sein muss, muss entweder B1 gleich A2 oder A1 gleich B2 sein, sonst wäre die Vereinigung halt kein Intervall. Moment, was habe ich gesagt? A1 gleich B2 oder A2 gleich B1. Und dann etwa für A2 gleich B1, also hier A1, A2, B1, A1, B1, A2, B2, so. Und A2 gleich B1 ist dieser Fall, dann ist Lambda von I1 vereinigt I2 gerade Lambda von A1, B1 vereinigt A2, B2. Ja, so eine Klammer drum. Ja, das ist aber gerade das Intervall A1 bis B2. Das ist gleich B2 minus B2 minus A1. Und Lambda von I1 plus Lambda von I2 ist gerade B1 minus A1 plus B2 minus A1. Und, Moment, da habe ich jetzt was falsch gemacht. B1 minus A1 plus B2 minus A2. Ja, okay, und das ist gerade, ich habe es schlecht hingeschrieben, B1 und A2, wo ist denn das A2 schon wieder hin? Da. So, B1 und A2 stimmen gerade überein, sodass sie sich wegheben, sodass stehen bleibt tatsächlich B2 minus A1. Sodass diese Additivität erfüllt ist. Das war jetzt gleich A2 gleich B1. So, die nächste Eigenschaft, die man braucht, wann immer ich eine Familie von oder eine Folge von Intervallen habe, die gegen die leere Menge konvergiert. An plus ANBN. So, absteigend bedeutet gerade, die werden immer kürzer sozusagen. Also das heißt, jeweils das Folgende ist enthalten im vorherigen. Und das heißt, ich male es nur mal so hin, das AN. Ja, IN plus 1 ist enthalten IN. Also muss die linke Intervallgrenze hochgegangen sein. Die rechte ist sowieso drüber. Und die rechte Intervallgrenze muss runtergegangen sein, damit sie zusammenschrumpfen können. So, und das gibt mir eine monotone Folge. Linke Intervallenden gehen hoch. Rechte Intervallenden gehen runter. Und ich behaupte, damit das gegen die leere Menge gehen kann, muss der Grenzwert Limes An, der existiert, weil es aufsteigend ist, n gegen unendlich gleich Limes Bn, der existiert auch, weil es absteigend ist. Und wäre es der Grenzwert nicht gleich, dann wäre hier ein Grenzwert links und da ein Grenzwert rechts und alles, was dazwischen ist, zwischen diesen verschiedenen Grenzwerten, würde im Durchschnitt bleiben. Das heißt, sie würde nicht gegen die leere Menge gehen. Sodass diese Aussage folgt und damit Lambda Limes n gegen unendlich Lambda von In. Ja, das ist halt rechtes Intervallende, Limes an minus bn minus bn minus an, nicht? Das rechte minus dem linken. Habe ich das irgendwann schon mal falsch geschrieben? Jedenfalls, das konvergiert gegen 0, das konvergiert auch gegen 0, sodass das 0 ist, was zu zeigen ist. Also Lambda stetig von oben in der leeren Menge. Auf diesem Semiring. Sonst nicht. Gut. So, damit haben wir die Existenz. Des Maßes Lambda auf Sigma von S, das ist gerade die Borel-Sigma-Algebra von R, und die Eigenschaften, die da oben stehen, ist halt eine Fortsetzung von diesem Prämaß auf dem Semiring, das heißt Intervalle haben gerade das Maß Länge des Intervalls. So, jetzt sollte ich noch dazu sagen, das ist der Maßfortsetzungssatz, Theorem 5.1, Maßfortsetzungssatz. So, jetzt haben wir im Moment noch nicht die Eindeutigkeit. Die Eindeutigkeit müssen wir noch prüfen. Na gut, das ist nicht so schlimm. Das Lambda ist Sigma-additiv auf diesem Semiring. Ja, und wenn ich Intervalle von minus n bis n nehme, die immer größer mache, die Vereinigung über alles gleich r und Lambda von minus n bis n, natürlich 2n endlich. Das ist alles, worauf es ankommt. Also diese Fortsetzung ist eindeutig bestimmt. Das ist wieder Theorem 5.1. So, die letzte Aussage, die ich nicht nochmal hingeschrieben habe, ist eben die Shift-Invarianz, also die Verschiebe-Invarianz von Lambda. Und da macht man noch einen kleinen Trick. Ja, jetzt im Moment müssen wir ja zunächst mal ziemlich komplizierte Mengen, die wir gar nicht richtig erfassen können, diese gesamten Borel-Mengen nehmen und die jeweils verschieben. Und wir können im Moment nicht mal sagen, wie Lambda von B für so eine ziemlich komplizierte Borel-Menge aussieht. Borel-Mengen können hässlich sein. Und da machen wir den folgenden Trick. Ich nehme jetzt ein festes x aus R und betrachte einfach vorübergehend die Abbildung, die einfach um x verschiebt. Und zwar ordne ich einfach zu y, Moment, was wollte ich, y minus x. So, das ist eine wunderschöne Abbildung, die ist stetig und insbesondere messbar und macht auch sonst alles, was man will. Und jetzt kann ich das Bildmaß betrachten. Lambda ist ein Maß auf den reellen Zahlen mit Borel-Sigma-Algebra. Das ist eine wunderschöne Abbildung auf den reellen Zahlen mit Borel-Sigma-Algebra. Und sie hat ein Bildmaß. Und das ist ja gerade so gegeben. Tau x Lambda von B ist Lambda vom Urbild, tau x von minus 1 hoch b. Gut, und das ist exakt x plus b. Also die Verschiebung von b nach rechts. So, und ja, das ist ein neues Maß. Das Bildmaß ist ein neues Maß auf der Borel-Sigma-Algebra. Zunächst mal jedenfalls. Für dieses verschobene Maß, das Bildmaß unter der Verschiebung, gilt tau x lambda, also dieses neue Maß, angewandt auf eine Menge ab, also auf ein Intervall ab. Ja, das ist gerade b plus x minus a plus x. Ich meine, dass das Bild oder das Urbild von diesem Intervall unter der Verschiebeoperation ist gerade b plus x, a plus x, das verschobene Intervall. Ja, und dieses Bildmaß unter der Verschiebung hat also gerade, das x hebt sich weg, den gleichen Wert wie das Borel-Maß, wie das Lebesgue-Maß. Das heißt also, tau x lambda, das verschobene Maß, das neue Maß und lambda stimmen überein auf diesem Semiring. Ich meine, das haben wir ja gerade hier hingeschrieben. Für jedes Intervall, jedes Element aus dem Semiring stimmen die beiden Maße überein. Ja, und jetzt sagt diese Feststellung hier oben, ist, ja, wo steht hier, Tx, tau x lambda steht hier, also das Bildmaß, ja, also ich muss es nur auf dem Semiring überprüfen und kann dann hier aus der Eindeutigkeit der Fortsetzung schließen, dass die auf der gesamten Borel-Sigma-Algebra übereinstimmen müssen. Und somit muss tau x lambda als Fortsetzung von lambda ebenfalls Fortsetzung von Lambda mit Lambda übereinstimmen. Gut, das war's. So, und die ganze harte Arbeit ist natürlich der Maßerweiterungssatz. Hier ist jetzt nur ein bisschen Spielerei. Was ich interessant oder schön finde, ist hier diese Sichtweise. Ich definiere einfach ein neues Maß, stelle fest, dass das auf diesem Semiring mit dem ursprünglichen übereinstimmt, sehr einfach, und dann benutze ich den Maßfortsetzungssatz, hier die Eindeutigkeitsaussage, um zu schließen, dass es schon überall gleich sein muss. Auf all diesen ganzen ziemlich komplizierten Mengen. Und das ist ein Trick, der häufiger verwendet wird, also eine Argumentation. Überprüfe, dass zwei Maße, hier die relativ einfachen, übereinstimmen auf einem vernünftigen Generator, dann stimmen sie überall überein. Gut. Jetzt Bemerkungen 2 bis 3. Tatsächlich gibt es eigentlich keinen besonders guten Grund, das Ganze nur auf den reellen Zahlen zu konstruieren. Mit nur wenig mehr Aufwand vorausgesetzt, ich habe den Maßfortsetzungssatz natürlich. Aus Theorem 5.1. Auch ein Lebesgue-Maß. Auf R hoch N und B von R hoch N. Ja, ich benutze die gleiche Argumentation wie für den eindimensionalen Fall, nur für den etwas aufwendigeren Semiring. Ups, Fortsetzung. Von S gleich. Ja, S sind dann Quader der Form A1B1 kreuz ANBN. AK gleich BK aus R. Ja, das sind halt Quader. Und Lambda n, wenn ich will, dass ich bezeichnen will, dass ich im R auch n bin, von einem solchen Quader gerade. Ja, was ist die Fläche vom Viereck? Länge mal Höhe, Länge mal Breite. die Fläche von einem Volumen, Länge mal Höhe mal Breite, Länge mal Breite mal Höhe, die Fläche, das Volumen von einem Vier-Dingsbums, Physiker jetzt. Okay, da haben wir keine Worte mehr, aber einfach Lambda von A1, B1, Holz AN, BN, gleich Produkt von BK minus AK von 1 bis N gesetzt wird. Gut, jetzt die Arbeit ist nahezu die gleiche. Ich muss zeigen, dass dieses S ein Semiring ist. Ja, ist nicht so schlimm. Ich muss zeigen, dass das Lambda, das so gesetzte Lambda, additiv ist. Auch nicht so schlimm. Und ich muss schließlich zeigen, dass ich diese Eigenschaft habe, die da oben noch steht. Wenn ich INs habe, solche Quader, die gegen 0, also gegen die leere Menge gehen. Jetzt muss ich vorsichtig mit dem Index n sein. Groß n geht gegen unendlich, dann müssen hier alle AKs gegeneinander konvergieren. Ja. So, und gut. Wer das durchixen will, kann das zum Beispiel im Buch von Schilling in Proposition 6,4, 6,5 und Korollar 6,6 angucken. Und man braucht dafür dann noch zum Schluss, dass diese Quader tatsächlich die Borel-Sigma-Algebra von auch n erzeugen. Das haben wir auch noch nicht so richtig besprochen. Das ist aber auch nicht so dramatisch. Wir machen dies jetzt nicht hier, sondern werden dann nachher das Lambda, also das Lebesgue-Maß auf R hoch n als Produktmaß einführen. Wir werden allgemein Produktmaße auf Produkten von beliebigen messbaren Räumen einführen und dann fällt Lambda sehr einfach auch ab. Nur theoretisch dürfen wir jetzt schon drüber reden, weil wir wissen letztlich, wie es geht. Gut. So, noch eine Bemerkung. Die ist jetzt im Moment ein bisschen kryptisch, weil bestimmt noch nicht alle das neue Übungsblatt, was seit heute Morgen um 3:30 im Netz ist, sorgfältig studiert haben. Also da geht es ein bisschen um Vollständigkeit. Vollständigkeit von Maßräumen. Vollständigkeit bedeutet, dass wenn ich die Menge aller μ-Nullmengen nehme, das waren ja alle Mengen aus der Sigma-Algebra mit Maß 0, und ich packe jetzt einfach alle Teilmengen davon dazu, dann kriege ich einen vollständigen Raum. Ich setze es dann natürlich durch 0 fort, indem ich da, wo ich nur 0 Mengen dazu tue. Das steht in Aufgabe, was weiß ich, wie viel auf dem aktuellen Blatt. Ist nicht so schlimm. Also man muss ein bisschen hin und her überlegen, aber so. Feststellung ist allerdings jetzt hier, dass die reellen Zahlen, das Lebesgue-Maß auf der Borel-Sigma-Algebra nicht vollständig ist. Anders gesagt, es gibt Lebesgue-Nullmengen, die Teilmengen haben, die nicht Borel-Mengen sind. Okay? Also das heißt, es gibt n aus b von r mit Lambda von n gleich 0. Und Teilmengen von n nicht in b von r. So, jetzt sagt die Aufgabe auf dem aktuellen Blatt, dass man das vervollständigen kann, dass man einfach alle Nullmengen dazu, also alle Teilmengen von Nullmengen dazuschmeißen kann und das Maß fortsetzen kann. Und das nennt man oft gelegentlich geschwungen L. Geschwungen L ist normalerweise für die integrierbaren Funktionen. Aber manchmal verwendet man es hier auch noch. Einfach die Vervollständigung von d von r bezüglich Lambda. Ja, diese Mengen heißen wie fast alles, was mit L anfängt, in diesem Gebiet Lebesgue-Mengen. Beziehungsweise heißt Lebesgue-Sigma-Algebra. Und ja, wie hier eigentlich auch schon angedeutet ist, es ist B enthalten, ja, aber eben ungleich. Man kriegt mehr dazu. L von R. Tatsächlich kriegt man raus, dass, wenn man es genau anguckt, diese Einschränkung des äußeren Maßes in dem Maßfortsetzungssatz, speziell im Fall des Lebesgue-Maßes, dass die gerade die Lebesgue-Sigma-Algebra ergibt. Also die Vervollständigung. Und die Einschränkung, die wir hier gemacht haben auf die Borel-Sigma-Algebra, die haben wir daher, dass wir die Borel-Sigma-Algebra generiert haben, kleinste Sigma-Algebra, die alle offenen Mengen enthält. Oder alle links halb offenen, rechts abgeschlossen oder wie auch immer. So, und jetzt ist noch wir hatten ja vor einiger Zeit schon gesagt, dass die Borel-Sigma-Algebra sogar schon durch die rationalen Intervalle erzeugt wird. Diese Borel-Sigma-Algebra, davon gibt es natürlich nur abzählbar viele. Q ist abzählbar erzeugt. Abzählbar erzeugt bedeutet halt, es gibt einen Generator, der abzählbar ist und B nicht. Entschuldigung, L nicht. Also die Lebesgue-Mengen, da kommt jetzt von der Mächtigkeit richtig noch was dazu. Es gibt keinen abzählbaren Generator, aber natürlich ist L nichts anderes als die Vervollständigung eines abzählbar erzeugten, einer abzählbar erzeugten Sigma-Algebra. Also es kommt nicht so richtig viel Masse dazu, aber viel Menge. Gut, wird speziell in der Wahrscheinlichkeitstheorie häufiger mal gesagt, ich nehme einen Wahrscheinlichkeitsraum und ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann er als abgeschlossen angenommen, als vollständig angenommen werden in diesem Sinne. Natürlich ist das eine Beschränkung der Allgemeinheit. Hier sieht man es ziemlich, nicht? Für manche Sachen ist es aber nicht so entscheidend. So, jetzt mit diesem Zusammenhang, der hier steht, der hier nur angerissen ist, ich gehe da nicht tiefer drauf ein, kriegt man allerdings putzige Übungsaufgaben. Zum Beispiel also so Sachen wie Hintereinanderausführung zweier messbarer Funktionen ist nicht mehr messbar. Denn man vereinbart nämlich, dass reellwertige Funktionen immer messbar genannt werden, wenn sie auf der rechten Seite bezüglich L messbar sind. Also wenn ich rechts die größere habe. So, und dann, also ich schreibe das nur so kryptisch dahin, Aufgaben mit nicht messbaren Funktionen, letztlich unter Ausnutzung von, ja, ich nehme jetzt die Identität von R nach R. Ja, und wenn ich jetzt auf der rechten Seite die Sigma-Algebra der Lebesgue-Mengen und auf der linken Seite die Borel-Sigma-Algebra hinschreibe, ist die natürlich nicht messbar. Ja. Ups. Das sollte eigentlich noch auf diese Tafel, aber egal. Ja, diese Identität ist nicht messbar bezüglich RB links und RL rechts. Ja, weil der Urbilder von jeder Lebesgue-Menge die Lebesgue-Menge selbst sind und es gibt halt Lebesgue-Mengen, die nicht Borel sind. Ja. Also das Urbild I hoch minus 1 von Mengen ist nicht von Mengen aus der rechten Sigma-Algebra, ist nicht in der linken Sigma-Algebra. Und das ist jetzt ein bisschen Anschauungssache oder Geschmackssache. Nach meinem Dafürhalten ist das eigentlich grober Unfug, diese Art von Messbarkeitsunterscheidung zu machen. Also dann zu solchen Übungsaufgaben zu kommen, wo dann die Hintereinanderausführung messbarer Funktionen nicht messbar ist, aufgrund von solchen Tricks, ja, das sollte man nicht tun. Das ist die Frage, habe ich befürchtet. Das ist ganz schwer zu konstruieren. Denn wir hatten ja schon mal gesagt, also dass es welche gibt, glauben Sie, oder? Wir hatten schon konstruiert, wir haben mal gesagt, das Lebesgue-Maß lässt sich nicht auf die gesamte Potenzmenge fortsetzen. Das kann man machen, ja. Man kriegt unheimlich viele Mengen schon in der Borel-Sigma-Algebra. Und die nicht messbaren, also die Nicht-Borel-Mengen, sind sehr kompliziert. Also das Argument, was wir ganz ursprünglich mal hatten, dass es keine Fortsetzung des Lebesgue-Maßes auf die gesamte Potenzmenge gibt, zeigt, dass es Mengen gibt, die nicht in der Borel-Sigma-Algebra liegen können. Dann geht es nicht mehr. Ja, dann geht es nicht. Ja, das Auswahlaxiom braucht man, um diese nicht messbaren Mengen zu kriegen. Man könnte den Namen n geben oder so. Nee, also jetzt richtig konstruieren. Also man müsste mit dem Auswahlaxiom rangehen. Und ich habe im Moment keine Ahnung, wie man das am sinnvollsten machen kann. Es ist aber keineswegs konstruktiv, schön, anschaulich und klar. Egal, was man macht. Gut, das ist also jetzt das Ende, jetzt von diesem Abschnitt. Und ich benutze die Gelegenheit, etwas zu sagen, was ich vorhin vergessen hatte, nämlich, dass das CHE, das Zentrum für Hochschulentwicklung oder so ähnlich, in Bielefeld, was es ja nicht gibt, das hat an 10% zufällig ausgewählte Studierende der Mathematik einen Brief geschrieben. Ist hier jemand dabei? Okay, ja, ja. Also es ist keine Privatsache, dass man dabei ist. Ne? Und diese 10% werden gebeten, also alle, die einen Brief geschrieben, gekriegt haben, werden gebeten, tatsächlich diese Umfrage zu beantworten, damit zum Schluss die Universität Frankfurt gut dasteht. Und ja. Gut, das Kapitel 6 geht weiter mit den Funktionenräumen LP. So, und die werden, das L wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen, dass die auch Lebesgue-Räume genannt werden. Und wenn Sie in irgendwelchen Büchern was über Lebesgue-Räume oder Lebesgue-Spaces finden, dann hat das hiermit was zu tun. Ja, und das ist relativ einfach. Thomas Gerstner sagte gerade, dass auf seine Frage heute Morgen in der Numerik alle gesagt hätten, nee, L2 hätten sie noch nie gesehen. Jetzt kommt er. Und zwar ist es ganz einfach. Ich nehme jetzt unendlich noch nicht. Ich nehme P kleiner unendlich Und dann definiere ich LP. Streng genommen müsste ich hier xf μ hinschreiben. Und es ist einfach die Menge aller Funktionen, aller reellwertigen Funktionen, derart, dass zum einen f messbar ist und zum anderen, dass das Integral von f Betrag hoch p d μ, das ist ja eine Funktion, nicht? Also f von x ist eine reelle Zahl, der Betrag der nicht negative reelle Zahl hoch p ist definiert. Und jetzt nehme ich diese reelle Funktion und integriere sie und fordere, dass das kleiner unendlich ist. Und Sie sehen vielleicht schon, dass wenn ich hier statt R einen normierten Vektorraum hinschreiben würde und hier Norm hoch P, dann hätte ich immer noch was Sinnvolles da stehen. Und auch das wird verwendet. Also das gucken wir hier nicht an, aber das kann man sehr schnell direkt sehen, wie das definiert sein muss. Ja. So, und diese Schreibweise ist ein bisschen lang. Je nach Situation als LP von μ. In dem Moment, in dem ich anfange, am Maß zu wackeln, LP von x. In dem Moment, in dem ich verschiedene Räume betrachte, zum Beispiel x eine Teilmenge vom r hoch n und dann irgendwelche anderen dazu von r hoch n. Bei r hoch n nimmt man typischerweise Lebesgue-Maß an. In dem Moment, in dem es mich interessiert, ob die Funktionen bezüglich f messbar oder bezüglich einer kleineren Sigma-Algebra messbar sind, ja, dann schreibe ich die Sigma-Algebra vielleicht rein und variiere an der rum. Ja, in dem Moment, in dem alles fest ist, schreibe ich einfach nur LP. Ja, und wenn ich so eine Funktion habe, dann definiere ich etwas, was ich mit Normstrichen bezeichne. Ich sage auch gleich warum. Einfach als Integral f Betrag hoch p d μ und daraus die p-te Wurzel gezogen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll für p zwischen 1 und unendlich. Und es wäre sogar sinnvoll für p kleiner 1, solange es positiv ist. Allerdings ist für p kleiner 1, das wird übrigens, wie das Symbol hier fast schon nahe liegt, später mal eine Norm, ist aber im Moment noch keine. In dem Moment, in dem ich p kleiner als 1 wähle, ist es keine Norm mehr. Das braucht p größer gleich 1. Gut, ja, ich sagte schon, dass diese Abbildung definiert auf LP, das ist nicht negative Werte 0 unendlich. Der Wert plus unendlich wird nicht angenommen, nicht? Das ist ja gerade der Witz, dass es klein unendlich ist.
P ist
ja, P ist zwischen, ja, ist eine reelle Zahl.
Auch Pi oder
Pi geht auch, ja? I auch. Auch Wurzel aus E. So, ja, dann ist dieses Dingsbums fast eine Norm. Das ist überhaupt nicht offensichtlich, das müssen wir noch zeigen. Ja, das fast ist das Problem, dass die Norm ist gleich 0, beziehungsweise die eben noch nicht Norm ist gleich 0, genau dann, wenn, das hatten wir in irgendeiner Aufgabe schon ein paar Mal behandelt, dass diese Funktion, die hier steht, gleich 0 ist. Mü fast überall. Also in dem Moment, in dem sie in Mü Nullmengen von 0 abweicht, ist die Funktion natürlich nicht mehr 0, sondern nur fast überall 0. Also das ist, ich schreibe es richtig mal so, f von x hoch p gleich 0 für Mü fast alle x. Die Ausnahmemenge ist hier, wo f messbar ist, tatsächlich auch wieder messbar. Da habe ich mit Vervollständigung oder sowas nichts am Hut. Und das bedeutet aber gerade, dass f fast überall gleich 0 ist und eben nicht überall gleich 0 ist. So. Auf diesem Funktionenraum wird, ich habe es jetzt unglücklich formuliert, dieser eben nicht ganz Norm als Halbnorm oder Seminorm bezeichnet. Die hat halt die Eigenschaft, sie erfüllt die Dreiecksungleichung, sie ist homogen. Das haben wir aber noch nicht gesehen, das müssen wir noch zeigen und das ist nicht völlig banal. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wenn sie gleich 0 ist, kann ich nicht schließen, dass das f schon gleich 0 ist. Also diese eine Normeigenschaft fehlt. Ja. Gut, die anderen Normeigenschaften. Ja, diese Homogenität ist sehr einfach. Ich nehme eine reelle Zahl und dann ist R multipliziert mal F wieder eine Funktion, wieder messbar. Und ich kann dieses P-Integral direkt ausrechnen als Integral f hoch p. Okay, ja, das habe ich gerade wieder. D mü hoch 1 durch p. Ja, und dieses r ziehe ich aus dem hoch p einfach raus. Das ist dann, ich kann das hier rausziehen, kriege dann r Betrag hoch p mal f hoch p. Diese Zahl r Betrag hoch p kann ich aus dem Integral rausziehen. Ist also r Betrag hoch p mal Integral f hoch p d mü hoch 1 durch p. Ja, und jetzt kann ich das 1 durch p getrennt rausziehen. Ist also dann r Betrag mal, dieses hier ist gerade die p-Norm, beziehungsweise die p-Halbnorm. Sodass diese Homogenität sehr einfach ist. Einfach das r hoch p rausziehen und dann 1 durch p rechnen. An dieser Stelle sieht man allerdings auch, dass ich hätte auf jeden Fall keine Chance, eine Norm zu kriegen, wenn ich nicht durch p teile, also nicht das hoch 1 durch p nehmen würde. Denn sonst würde ich mir hier einen Faktor mit r hoch p einhandeln und das wäre definitiv nicht mehr Normeigenschaft. Also das hoch 1 durch p brauche ich auf jeden Fall. Ja, was fehlt, ist die Dreiecksungleichung. Dreiecksungleichung für Normen. Die sagt ja gerade, wenn ich zwei Funktionen f plus g habe, dann ist die Norm von f plus g kleiner gleich Norm f plus Norm g. Und die ist tatsächlich etwas aufwendiger. Gut, dazu machen wir zunächst den Begriff des adjungierten, oder nee, adjungiert, konjugierten. Wie wollte ich das am besten schreiben? Dualer, so, Moment. Ja, da soll halt gerade die Eigenschaft haben, dass 1 durch p plus 1 durch q gleich 1 ist. Das sieht zunächst kryptisch aus, aber es ist auf jeden Fall einfach. Man kann einfach auch q gleich p durch vorsichtig p minus 1 setzen. Hier brauche ich p größer gleich 1. Damit der duale Exponent ebenfalls wieder zwischen 1 und unendlich ist. So, und das ist tatsächlich Wissen fürs Leben. Das braucht man immer wieder, diese Dualität, also ich schreibe sie hier nochmal hin, 1 durch p plus 1 durch q gleich 1 oder q gleich p durch p minus 1 oder auch q mal p minus 1 gleich p. Das sieht jetzt nicht so schön aus, weil q muss da stehen, weil jetzt auf beiden Seiten q's stehen, auf beiden Seiten p's stehen. Das schreiben wir das mal richtig lesbar. So. Also diese drei Charakterisierungen sind gleich. Und ja, jetzt mache ich hier mal einen Stern hin. Aus dem ersten angenommen, ich habe p, betrachte den dualen Exponenten q. Dann kann ich q nehmen und den zu q dualen Exponenten betrachten. Ja, und weil der zu q duale Exponent gerade diese Eigenschaft hat, ist es wieder p. Also das heißt, diese Dualität geht hin und her. also der zu das ist jetzt der zu q, wenn q der duale Exponent von p ist, ist der zu q duale Exponent wieder p. So dass es also hin und her geht. P und Q sind konjugiert. Es geht hin und her. So, speziell in dem einen Sonderfall P gleich 2, ja, dann ist 1 durch P gleich 1/2, also ist 1 durch Q auch gleich 1/2, ist 1 minus 1/2, also ist dann auch P gleich, ist dann auch Q gleich 2. Sodass die Dualität hier einfach das Gleiche ergibt. So, jetzt kommt eine Ungleichung, die speziell in partiellen Differentialgleichungen, wo sehr viel mit diesen LP-Räumen gerechnet wird, immer wieder auftaucht, die Young-Ungleichung. Ja, und dann gilt für alle a und b nicht negativ die folgende Ungleichung: a mal b ist kleiner gleich a hoch p durch p plus b hoch q durch q. Ja, und das ist jetzt vielleicht in dem Moment unvertraut, aber für p gleich q gleich 2 ist das nichts wirklich Neues. A, b kleiner gleich a Quadrat halbe plus b Quadrat halbe ist gerade eine der Binomi-Formeln oder Binomi-Abschätzungen. Ich multipliziere mit 2, 2ab kleiner gleich a Quadrat plus b Quadrat, kann man direkt beweisen. Gleichheit gilt genau dann, wenn, muss ich gucken, b gleich a hoch p minus 1 ist. Speziell im Fall p gleich 2, a gleich b. Ach so, bevor ich das wegwische. Ja, nachdem Thomas Gerstner heute Morgen die Frage gestellt hatte, was LP oder L2 ist oder sowas, das hier. Ne? Wobei er hat vermutlich nur nach dem Lebesgue-Maß gefragt. Gut, ein Beweis dafür. Ja, für diese Aussage gibt es viele Beweise. Aus Gerechtigkeit sollte man entweder alle machen oder keinen. Nein, ich mache einen. Also für a mal b gleich 0 brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. A und b sind beide größer gleich 0 und rechts steht auf jeden Fall was größer gleich 0 ist. Ist die Aussage wahr. So, wenn beide positiv sind, da oben stehen die PQ-Formeln noch, ja. Nee, das war jetzt zu viel. So. Sie wissen, wie der Logarithmus aussieht, nicht? Ja, der steht da noch nicht. Der Logarithmus sieht so aus. Und jetzt beweise ich nur durch Bild, dass der Logarithmus konkav ist. Und zwar wie folgt, das gehört hier nicht rein, nicht? Das ist was wir sowieso früher schon längst gemacht haben müssten. Also, Konkavität bedeutet, ich habe einen Punkt x und einen Punkt y, zum Beispiel x und y hier. Und ich betrachte irgendeinen Zwischenpunkt hier. So, und betrachte den Funktionswert im Zwischenpunkt und den Funktionswert, Entschuldigung, nicht den Funktionswert und die Gerade darunter unter diesen beiden. Und konkav bedeutet, dass die Gerade drunter liegt. Okay. Jetzt schreibe ich das nochmal anders hin. Konkavität. Ich sage jetzt des Logarithmus, wir können einen natürlichen Logarithmus nehmen, aber diese Konkavität trifft für jeden zu. Und ich schreibe das nochmal hin, Logarithmus von Alpha x plus 1 minus Alpha y. Das ist gerade dieser Zwischenpunkt. Ich gehe also multipliziere x mit Alpha und y mit 1 minus Alpha und addiere die beiden. Und die Aussage ist, ich nehme den Funktionswert hier, Der ist größer gleich der Funktionswert hier als die entsprechende Kombination zwischen den beiden Funktionswerten. Also das ist größer gleich Alpha Logarithmus x plus 1 minus Alpha Logarithmus y. So, und das Alpha muss natürlich eine Zahl zwischen 0 und 1 sein. Also gleich 0 oder gleich 1 dürfen sie natürlich auch sein, aber interessant ist die Aussage nur dazwischen. Das ist exakt das, was in dem Bild gemalt ist. Funktionswert größer gleich sozusagen Mittelwert, ist nicht der Mittelwert, aber die Konvexkombination der beiden Funktionswerte. Und das benutzen wir jetzt für. So, Alpha plus 1 minus Alpha ist natürlich 1. Ich benutze eine Konvexkombination von den Punkten x und y. Und das benutzen wir jetzt für Alpha gleich 1 durch p, 1 minus Alpha gleich 1 durch q. Da oben steht es noch, 1 durch p plus 1 durch q ist gleich 1. So, und dann kriegen wir Logarithmus. Ich verwende das jetzt hier für a hoch p durch p. plus b hoch p, b hoch q durch q. So, das ist jetzt mein x, das a hoch b, und das b hoch q ist das y. Jetzt nehme ich 1 durch p x plus 1 durch q y und kann das abschätzen, größer gleich 1 durch p, das ist das Alpha hier, Logarithmus a hoch p plus 1 durch q, Logarithmus b hoch q. Einverstanden soweit? Und jetzt benutze ich das Logarithmus a hoch p, gerade gleich p mal Logarithmus a ist. Entsprechend Logarithmus b hoch q gleich q mal Logarithmus b. Die beiden kürzen sich weg. Das ist also Logarithmus a plus Logarithmus b. So, und das ist natürlich Logarithmus a mal b. Und jetzt, Moment, der Satz benutzen für, um das zu erhalten. Muss da hinten noch. So, jetzt haben wir also diese Ungleichung, Logarithmus irgendwas größer gleich Logarithmus irgendwas anderes. Und jetzt wenden wir die Exponentialfunktion, die ja monoton ist, darauf an. Jetzt nehme ich auch tatsächlich den natürlichen Logarithmus. Damit ich monoton wachsen kriege. Außerdem ist der die Exponentialfunktion Umkehrfunktion vom Logarithmus. Also folgt a hoch p durch p plus b hoch q durch q. So, das ist ja das gleiche wie e hoch Logarithmus a hoch p durch p plus b hoch q durch q. Ich meine, jetzt habe ich nur ein bisschen komplizierter geschrieben. Da habe ich das hier genommen und das ist dann größer gleich e hoch, ja, e hoch Logarithmus a mal b. Und das ist gleich a mal b. So, und ich behaupte, das ist es. Ja, nur andersrum gelesen. Ne? Also a mal b, kleiner gleich, auch p durch p plus b hoch q durch q. So, wer den Beweis nicht will, kann einen anderen nehmen. Aber was man hier braucht, ist halt diese Eigenschaft, die ich hier skizziert habe. Die, ja, formal weiß ich nicht, ob die schon mal irgendwo hergeleitet wurde. Wenn nicht, über Weihnachten ist ja Zeit. So, bevor wir jetzt zur Dreiecksungleichung kommen, zeigen wir noch was anderes. Eine Ungleichung für LP-Räume. LP. Ist halt die Hölder-Ungleichung. Okay, die ist ganz einfach. F aus LP. Soll ich irgendwas dazu schreiben? LP von μ oder x oder f? Oder reicht LP? Ich kann das Ganze dazu schreiben. LP von XF μ, also XF μ ein Maßraum. Und dieses hier soll übrigens aus LQ sein. P und Q adjungiert oder konjugiert. Ja, dann gelten zwei Dinge. Erstens, F mal G ist aus L1 von XF μ, das schreibe ich jetzt nicht dazu. Und das Integral von F mal G d μ, das darf ich jetzt hinschreiben, weil es aus L1 ist, das ist kleiner gleich Integral f Betrag g Betrag d μ. Ja, das ist jetzt nichts wirklich Neues. Das hatten wir für 11-1-Funktionen schon lange. Und das ist kleiner gleich und das ist was Neues. P-Norm von f und Q-Norm von g, das Produkt von den beiden. Ja. Ich sagte gerade schon mündlich, die erste Ungleichung kennen wir, folgt also sofort. Das war Satz 414. Wie viel? So, für die zweite Ungleichung ja, da benutzen wir jetzt die Young-Ungleichung. Da oben steht sie noch. Ich muss noch eins sagen. So, zunächst mal in dem Moment, in dem das Produkt hier rechts 0 ist, also einer von den beiden FP oder GQ gleich 0 ist, oder beide, ja, da haben wir schon gesagt, wenn, sagen wir mal, etwa fp sei 0, gq geht genauso, gq gleich 0 genauso, f gleich 0 fast überall. Also wenn die Norm gleich 0 ist, muss die Funktion fast überall gleich 0 sein, also die Seminorm. Gut, und wenn die Funktion fast überall gleich 0 ist, dann ist natürlich auch f mal g fast überall gleich 0. G gleich 0 fast überall. Jetzt benutze ich, dass G den Wert unendlich nicht annehmen kann. Nicht? Sonst hätte ich wieder 0 mal unendlich zu stehen. Und gut, und sodass dann auf jeden Fall Integral f g dem μ gleich 0 folgt. Und die Ungleichung dann zutrifft. Also können wir annehmen, dass beide ungleich 0 sind. Weg. So. Diese hier, okay. Ich sollte sogar etwas noch höher schieben, besser so, nicht? So, Moment, wo sind wir jetzt da? Okay. Ah, da fehlt ein Wort an, nicht? So, jetzt. Ich nehme ein x aus dem Raum und abhängig von dem x ist das a. Denn natürlich setze ich f von x, setze ich a gleich Betrag f von x geteilt durch fp. Das darf ich, weil das ungleich 0 ist. Und b gleich Betrag g von x geteilt durch Q-Norm von g. Okay, für jeweils festes x. Ja, und jetzt betrachte ich a mal b und wende die Ungleichung an. F von x mal g von x Betrag geteilt durch diese zwei nicht verschwindenden Zahlen. Ja, ja, für beide das gleiche x. Hm? Ich fixiere x und gut, ich müsste eigentlich a von x und b von x schreiben. Ich schreibe das nur deswegen, weil ich das für jedes feste x jetzt diese Ungleichung anwende.
Ja, aber dann sind es jeweils ein bisschen
verdient. Ja, okay. Ja, das bezieht sich eigentlich, dass ich beide gemeinsam für, aber mache ich es weg. Es soll auf jeden Fall das gleiche x hier und da sein. Und wende jetzt diese Ungleichung an. Das ist das hoch p geteilt durch p, also kleiner gleich f von x hoch p geteilt durch p mal p-Norm f hoch p. Okay, ist das einsichtig? Das hoch p, das ist das durch das und dann steht das 1 durch p noch da. Dann kommt hier das plus g von x Betrag hoch q. Geteilt durch Q mal G, Q hoch Q. Das ist die Young-Ungleichung. Und diese Ungleichung gilt für alle X aus X. So. Okay, ich glaube, ich wische die Young-Ungleichung ab. Weil jetzt habe ich sie verbraucht. Mehr will ich gar nicht von ihr. So, jetzt integriere ich über μ dieses Ganze. Gut. Einfach, ich schreibe einfach links und rechts ein Integral hin. Ne? fg geteilt durch fp mal gq dem. Das ist kleiner gleich. Ein bisschen hier hin. So, jetzt nehme ich hier das Integral über μ. Das hier unten ist eine Konstante. Diese Konstante kann ich aus dem Integral rausziehen, sodass ich nur das Integral hier über μ habe. Alles andere ist eine Konstante. Das Integral bezüglich μ über dieses hier ist aber gerade die p-Norm von f hoch p. Ja? Das Integral steht nicht mehr da. Also ich behaupte, hier steht p-Norm von f hoch p. Und diese Konstanten hier habe ich rausgezogen. Die muss ich aber im Integral nicht benutzen. Geteilt durch p mal p-Norm f hoch p. Plus, und das gleiche bei g. G q-Norm geteilt durch q mal g q-Norm hoch q. Na gut, da kürzt sich jetzt vieles weg. Es bleibt stehen. Ist gleich 1 durch p plus 1 durch q. Okay, die beiden ergänzen sich aber gerade zu 1, steht da oben noch. Sodass insgesamt folgt, ja, jetzt kann ich aus diesem Integral hier natürlich diese zwei Normen wieder rausziehen und dann hochmultiplizieren. Also Integral fg d μ ist kleiner gleich fp mal gq. Und das war auch schon die Aussage. Ja. Witzig ist, dass man denkt erst, dass hier die entscheidenden P's und Q's auftauchen. Nicht? Hier, aber die kürzen sich dann raus. Und eigentlich ist das Entscheidende hier unten. Nicht? Das erscheint dann plötzlich und hüpft drüber auf die rechte Seite und gibt dann die Abschätzung. Die ganze Tafel brauche ich dann hier. So, das war also, wo steht sie, die Hölder-Ungleichung, hier unten. Und Bemerkung. Für p gleich q gleich 2 hat die Hölder-Ungleichung einen anderen Namen. Und den Namen kennen Sie aus einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Muss ich gerade wieder gucken, okay. Okay, ich schreibe sie nochmal als Folgerung hin, dann bin ich auch fertig. Ja, wann immer ich zwei Funktionen f und g aus L2 habe, also bezüglich irgendeines allgemeinen abstrakten Maßes μ, ja, dann ist das Produkt von f und g, also f mal g, aus L1 integrierbar und Integral f mal g d μ ist kleiner gleich, ich schreibe das Ganze nur nochmal ab, kleiner gleich Integral f mal g betrachte dμ und das ist kleiner gleich 2 Norm von f mal 2 Norm von g. Ja, das ist einfach nur das Ganze für p gleich q gleich 2 hingeschrieben. Und Erinnerung, die Cauchy-Schwarz-Ungleichung ist Ihnen schon mal untergekommen in Vektorräumen mit Skalarprodukt. Und da hieß es, fg, Skalarprodukt betracht, ist kleiner gleich Norm f mal Norm g. Wobei diese Norm hier die vom Skalarprodukt erzeugte Norm ist, in einem abstrakten fg aus Vektorraum mit Skalarprodukt. Und der Zusammenhang hier ist, das ist was ganz, ganz anderes zunächst mal, das sind Aussagen über Integrale, die da stehen. Der Zusammenhang ist, dass tatsächlich dieses, was hier steht, ein Skalarprodukt ist. Also alle Eigenschaften eines Skalarprodukts hat. Das heißt, ich habe jetzt einen Funktionenraum L2, auf dem ich hiermit ein Skalarprodukt definiert habe oder erhalten habe. Das muss man natürlich noch zeigen, aber genau das ist der Zusammenhang hier. Okay, dann also genug für heute und... Thank you.